Ich begrüße bei mir im Studio Herrn Andreas Michelmann, Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben, zu unserem heutigen Neujahresgespräch. Mein Name ist Kai Minert. Diese Neujahresgespräche haben schon eine gewisse Tradition bei uns im Programm und mein heutiger Studiogast war schon viele Male hier. In diesem Jahr gibt es jedoch zwei Unterschiede zu den Vorjahren. Zum einen ist das Thema Corona außergewöhnlich und zum zweiten wird dies das letzte Neujahresgespräch mit Herrn Michelmann sein, da seine Amtszeit nach über 28 Jahren im Amt im kommenden Sommer enden wird. Herr Michelmann, in unserer heutigen Sendung möchte ich mit Ihnen auf das Jahr 2021 zurückblicken und später dann auch einen Ausblick in das neue Jahr 2022 wagen. Das zurückliegende Jahr war sicher für uns alle besonders. Der Coronavirus hat das Leben weltweit aus den Fugen geraten lassen und ist auch an der Stadt Aschersleben mitsamt seinen Ortsteilen nicht spurlos vorbeigegangen. Wie haben Sie als Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben diese Pandemie erlebt?
Naja, wir haben versucht, in diesem Prozess so aktiv wie möglich einzugreifen. Das haben ja auch einige damit erlebt, dass wir relativ schnell das Ballhaus zu unserer Impfstation umgewandelt haben, wo insbesondere die Älteren, und wer da, glaube ich, am Anfang mit dabei war, der hat auch gesehen, welche Dankbarkeit da gerade von den ganz Alten, um das mal so zu sagen, auch kam, dass sie sich endlich in diesen Corona-Prozess auch mit einbezogen und vor allen Dingen mitgenommen gefühlt haben durch die ersten Impfaktionen. Und das haben wir dann fortgesetzt von den sogenannten Ü80 über Ü70, Ü60 und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich auch gleichzeitig mitbekommen, welche Grenzen uns gesetzt sind. Leider haben die Medien das nicht so wiedergespiegelt, wie wir das hier tragischerweise oder dramatischerweise erlebt haben. Dass uns ja mitten in der Phase, wo wir praktisch auf dem Höchststand waren und wo die Impfbereitschaft auch sehr groß war, weil der Bevölkerung 12 Wochen lang keine Erstimpfung durchführen konnten, weil einfach kein Impfstoff da war. Das fand ich wirklich sehr bitter und teilweise auch tragisch. Und da sind wir schon auch bei den Fehlern der großen Politik. Ich glaube, die beiden größten Fehler, die Politik 21 gemacht hat, war erstens die Impfzentren ohne Not zu schließen und zweitens die Tests sozusagen nur noch gegen Entgelt vorzunehmen, was sicherlich dazu geführt hat, dass auf der einen Seite sich immer weniger Menschen haben testen lassen und dass auf der anderen Seite wir jetzt dieses große Problem haben mit den Boosterimpfungen, mit der Impfbereitschaft und so weiter und so fort. Wir haben trotzdem versucht, das Beste draus zu machen und haben ja, nachdem wir die Impfstation im Ballhaus schließen mussten, ist ja regelrecht angewiesen worden, auch die Hardware ist abgekarrt worden, als wenn jemand mit Gewalt das alles schließen wollte, haben wir die Zeit genutzt, um in der Heinrichstraße eine neue Impfstation aufzubauen, die dann auch Mitte November wieder in Betrieb genommen werden konnte, sodass wir das ganze Problem für Aschersleben zumindest einigermaßen abgemildert haben. Das vielleicht nur von meiner Seite dazu, das ist sozusagen diese Impfstrecke. Und das andere ist ja der Umgang mit den Jahreszeiten. Da hatten alle, auch die große Politik und auch die Lokalpolitik 2020, das Problem, dass wir alle nicht ahnten, dass nach dem Sommer tatsächlich der Herbst kommt. Und wir haben dann in jedem Fall gesagt, das muss sich 21 ändern und hat es zum Glück auch. Also wir haben für alle Kindertagesstätten und für alle Schulen, die sich in städtischer Trägerschaft befinden, die entsprechende Belüftungsanlagen beantragt, haben auch die Bewilligungen sehr zeitig bekommen, sodass wir Ende November dann in die Vergabe gehen konnten und wir davon ausgehen können, dass ab Januar so Stück für Stück alle Kindertagesstätten und alle Schulen, die sich in städtischer Trägerschaft befinden, auch mit den entsprechenden Belüftungsanlagen ausgestattet werden können, sodass wir sagen können, dass wir zumindest das, was wir tun können, für die Schülerinnen und Schüler und für die Erzieherinnen und Erzieher und auch für die Lehrerinnen und Lehrer auch getan haben als Stadt.
Herr Michelmann, mit Corona sind auch viele Einschränkungen für unser tägliches Leben verbunden gewesen. Wie schätzen Sie denn die Auswirkungen all dieser Regelungen, Beschränkungen und Veränderungen in den Abläufen für Aschersleben ein?
Naja, das ist natürlich wie bei fast allen Städten eine ziemlich harte Erfahrung, wenn du wie bei der ersten Welle auf einmal eine Stadt wahrnimmst, in der die Geschäfte geschlossen sind, in der die Restaurants geschlossen sind, in der dann nur noch vereinzelte Menschen sich bewegen. Das ist natürlich ein ganz komisches Bild von Stadt. Und auf der anderen Seite müssen wir auch ehrlich sagen, haben wir als Stadt, das dürfen wir fast gar nicht sagen, aber unterm Strich fast von Corona profitiert, weil wir im Gewerbegebiet Firmen haben, die Produkte herstellen, die gerade in dieser Corona-Zeit sehr gebraucht wurden. Also die Fließstofffirmen kann man sich ja vorstellen, dass Fließstoff zu Zeiten von Masken und Anzügen nachgefragter als je zuvor. Und dass wir auch mit der Firma Novotechne-Firma haben, die also für den Freizeitbereich Produkte herstellt, die ja nun gerade zu Corona-Zeiten, wo die Leute zu Hause waren, Zeit und Geld hatten, dann auch eine große Nachfrage erfahren haben. Das hat sich am Ende für die Stadt so ausgewirkt, dass wir Gewerbesteuer hatten wie noch nie. Das heißt, wir hatten das Ziel, dass wir uns für 2021 gestellt haben, rund 9,4 Millionen Euro Gewerbesteuer um ungefähr 2 Millionen überboten. Also nicht wir, sondern die Steuereinnahmen waren um 2 Millionen höher als geplant. Also von daher kann ich in die allgemeine Klage nicht einstimmen. Also finanziell ist das für uns gut gelaufen. Für die Menschen war es sicherlich nicht ganz so einfach und die Herausforderungen sind ja auch noch nicht zu Ende. Zumal ja da jetzt in letzter Zeit immer stärker die Frage kam, sozusagen, wie hältst du es mit dem Impfen? Und eins scheint ja auch sich durch die Zahlen zu bestätigen, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, das ist deren freie Entscheidung, letzten Endes aber dazu führen, zu 80% oder 90%, dass die Krankenhäuser gefüllt sind und insbesondere die Intensivstationen. Und von daher kann ich also auch nur noch appellieren, sich impfen zu lassen, und kann immer nur wie andere auch darauf hinweisen, was es nicht nur für den Einzelnen, sondern was es für alle anderen auch bedeutet. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass die Einschränkungen, die wir jetzt hinnehmen müssen, in dieser vierten Welle, letzten Endes auch damit zusammenhängt, dass, wenn du das mit anderen Ländern vergleichst, wie mit Spanien, die haben einfach eine bedeutend höhere Impfquote und haben dadurch natürlich auch bedeutend niedrige Inzidenzien. Also da gibt es schon einen Zusammenhang zwischen Impfquote und der allgemeinen Corona-Entwicklung. Und da hoffe ich, dass wir in Deutschland noch die Kurve kriegen. Und hier auch in der Stadt natürlich, klar.
Herr Michelmann, lassen wir Corona in unserer Sendung jetzt hinter uns und schauen wir auf all die anderen Lebensbereiche in und um Aschersleben. Wichtige Bereiche sind hier die Entwicklung der Infrastruktur. Wir denken dann nur an den Glasfaserausbau, die Entwicklung der Finanzen und der Wirtschaft. Mit den überraschenden Gewerbesteuereinnahmen haben Sie ja hier schon das passende Stichwort gegeben.
Naja, also insgesamt war das Jahr 2021 für uns finanziell ein durchaus erfolgreiches Jahr, was man auch daran sieht, dass wir Ende des Jahres guten Gewissens dem Stadtrat nochmal rund 380.000 Euro zur Verfügung stellen konnten, zur freien Verfügung, um da sozusagen eigene Schwerpunkte zu setzen. Diese sogenannte freie Spitze kannst du ja nur einsetzen, wenn du sie auch hast. Und die hatten wir im Jahr 2021, weil wir auf der einen Seite sparsam gewirtschaftet haben und auf der anderen Seite die Gewerbesteuern sich zum Glück so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, nämlich rund 2 Millionen mehr, als wir ursprünglich geplant haben. Und das heißt, wir profitieren da im Wesentlichen von den Investitionen in den 90er und in den Nullerjahren und dann auch zum Schluss noch mit der vierten Erweiterung im Gewerbegebiet beziehungsweise, wie es jetzt heißt, Industriegebiet Zornitzer Weg. Davon profitieren wir im Moment. Das heißt, wir haben da im Moment keine großen Ausgaben mehr, aber durch die Ansiedlung und durch die Entwicklungen aus den Firmen heraus haben wir also insgesamt diese positive Entwicklung und dazu kommen jetzt auch noch die Einnahmen aus Gewerbesteuern aus den Windenergieanlagen. Das ist ja auch eine Sache, die sich jetzt finanziell langsam auszahlt. Da haben wir ja, wenn wir an Drohendorf denken, ja auch jahrelang Millionen zurückgezahlt. Deswegen ist das gut, dass da jetzt auch wieder was reinkommt. Dann infrastrukturell haben wir ja nach wie vor vor allem mit der Erfüllung der Gebietsänderungsverträge zu tun. Deswegen eine besonders große Straßenbaumaßnahme in Mehringen, die Bahnhofstraße, die alte Bahnhofstraße und die Angerstraße. Aber auch in Aschersleben selbst wird ja diesem oder jenem aufgefallen sein, dass insbesondere die Straße auf dem Gran eine ziemlich zentrale innerstädtische Funktion hat. Deswegen fällt das also auch auf, dass sie jetzt schon fast ein Jahr gesperrt ist, glaube ich. Und Zielstellung war ja, dass wir Ende des Jahres die Straße zumindest für den Verkehr wieder öffnen, was sicherlich den Aschersleben auch gut gefällt oder auch gut gefallen hat. Und dann werden wir im nächsten Frühjahr die Kennzeichnung auf den Straßen, auf den Flächen entsprechend in Ordnung bringen. Ich glaube, da gibt es auch Verständnis, dass wir die Straße aufgemacht haben, ohne dass alles bis zum letzten Pinselstrich fertig war. Und es gibt dann diese oder jene Straßenbaumaßnahme, die, das muss ich auch mal an dieser Stelle sagen, die leider nicht stattfinden kann, weil wir den Straßenausbau ja noch unter den alten gesetzlichen Bedingungen geplant hatten. Das Land hat sich entschieden, keine Straßenausbaubeiträge mehr zu nehmen, beziehungsweise dass wir die nicht mehr einfordern dürfen. Und auf der anderen Seite hat das Land aber die die Finanzierung der Straßen, des Straßenausbaus nicht in gleicher Weise sichergestellt, sodass die Stadt Aschersleben dagegen geklagt hat, gegen diese Regelung. Das ist vielleicht für diesen oder jenen Eigenheimbesitzer vielleicht nicht so einsichtig, aber für die Stadt schon, weil da für die Stadt Aschersleben davon abhängt, wie wir den Straßenausbau in den nächsten Jahren finanziell überhaupt gewährleisten können. Von daher bin ich dem Stadtrat dankbar, dass er, wenn ich das richtig sehe, glaube ich, einstimmig der Klage gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zugestimmt hat. Da geht es nicht darum, dass wir das Gesetz rückgängig machen wollen. Das können wir nicht, das wollen wir auch nicht. Aber wir wollen das, was mit dem Gesetz verbunden ist, an finanziellen Mitteln im Haushalt der Stadt Aschersleben wiedersehen. Dazu ist das Land auch verpflichtet. So, was war jetzt noch von Ihrer Seite?
Oh, Fragen habe ich noch recht viele. Was ich eben noch angesprochen habe, war der Glasfaserausbau. Die Baustellen dazu in der Stadt waren ja das ganze Jahr über beinahe überall sichtbar. Können Sie hier schon eine Zwischenbilanz ziehen?
Der hat natürlich eine große Bedeutung, was diese ganze Digitalisierung anbelangt und das sogenannte schnelle Internet. Das brauchen wir ja auch, damit auch Städte wie Aschersleben und die darumliegenden Dörfer, die ja inzwischen auch zu Aschersleben gehören, auch tatsächlich attraktiv sind als Wohn- und auch als Arbeitsstandort. Und wenn man mal in der Geschichte zurückschaut, dann sind ja die Landkreise seinerzeit als Chausseebauverbände gegründet worden. Und von daher finde ich es auch völlig in Ordnung, dass die Landkreise auch für dieses Thema Glasfaserausbau federführend zuständig erklärt wurden, weil irgendjemand muss ja dann die Verbindung auch zwischen den Orten herstellen. Was immer nicht so ganz einfach ist bei den Baustellen, dass wir zu den Auftragnehmern immer noch Subunternehmer und zu den Subunternehmern manchmal noch Subunternehmer haben. Das macht es dann bei der Nachverfolgung der Baustellen nicht so ganz einfach, weil wir natürlich wollen, dass die Straßen und Plätze und Wege, die wir mühsam errichtet haben, wenn die Glasfaser in der Erde sind, so aussehen, wie sie vorher ausgesehen haben, nämlich ordentlich und noch begehbar bzw. befahrbar. Das ist so ein bisschen unser kleines Kampfproblem, was wir da haben. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden Fortschritt, den wir im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau haben. Nicht nur im Industrie- und Gewerbegebiet, sondern auch in der Innenstadt und auch in den Dörfern. Und sind da, glaube ich, jetzt auch überall so weitestgehend dran, soweit ich das sehe.
Wie sieht es mit den Gewerbetreibenden in der Innenstadt aus?
Naja, wir haben sicherlich zwei verschiedene Entwicklungen. Wir haben auf der einen Seite das Problem durch Corona in der Innenstadt, was sozusagen die Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt anbelangt und die Gastronomie, die es ja 2020 und auch 2021 sehr schwer hatte durch diese verschiedenen Lockdown-Maßnahmen und wo ich nur hoffen kann, dass die staatlichen Unterstützungen auch bei denen angekommen sind, die sie wirklich auch gebrauchen können. Und da stelle ich in dem Zusammenhang auch eine ziemliche Solidarität der Kunden bzw. der Gäste fest, wenn man mal sieht, wie viele von den Restaurants dann in der Zwischenzeit auch noch außer Haus versorgen konnten, weil die Kunden noch gesagt haben oder die Gäste, okay, das ist jetzt mein Beitrag, um dieses oder jenes Restaurant auch am Leben zu halten und die Chance dann meistens auch genutzt haben. Das ist die eher schwierige Entwicklung, die wir 2021 hatten. Und auf der anderen Seite hatte ich ja schon gesagt, die positive Entwicklung im Industrie- und Gewerbegebiet mit Firmen, denen diese Corona-Situation eher in die Hände gearbeitet hat, die Fließstoffindustrie und auch das, was wir sozusagen unter Megawood kennen. Und da gibt es ja jetzt auch die ganz neue Entwicklung mit Novotech Circular, also wo es jetzt um diese Kreislaufwirtschaft geht und das Thema Cradle to Cradle, dass die Stadt Aschersleben als solche sich auf die Fahnen geschrieben hat. Von daher passt jetzt in dem Bereich die wirtschaftliche Entwicklung auch zu dem, was die Stadt sich für die nächste Zeit vorgenommen hat.
Schwenken wir von der Wirtschaft zum kulturellen Leben und auch zur Bildungslandschaft, die ja für die Stadt Aschersleben auch ein Kernanliegen ist. Herr Michelmann, die gesamte deutsche Kulturlandschaft hat in 2021 schwer gelitten. Auch in Aschersleben war aufgrund der Kontaktbeschränkungen der Veranstaltungskalender ziemlich ausgedünnt. Welches Fazit können Sie hier ziehen?
Ja, für die Kultur war 2021 ein schwieriges Jahr, wie für alle Veranstalter, die Veranstaltungen insbesondere in geschlossenen Räumen durchführen. Das haben wir ja im Besternhaus gesehen, wo fast keine Veranstaltung stattfinden konnte. Und zum Glück haben dann mit dem Mut der Veranstalter und auch sozusagen durch die Kreativität der Aschersleber Kulturanstalt, ja, um Matthias Pöschel mal persönlich zu nennen, eine ganze Reihe von Aktivitäten stattgefunden, auch über das Jahr hinweg auf der Herrenbreite im Stadtpark mit der Lebensartmesse, sodass die Aschersleber einen Teil von dem, was sie als Lebensgefühl im Zusammenhang mit Kultur in Aschersleben kennen, auch im Jahr 2021 wieder erleben konnten. Natürlich war das nur ein Teil, weil alles war eben nicht möglich, wie das Mega-Woodstock auf der Herrenbreite oder das Pferdefestival. Das waren einfach Veranstaltungen, die natürlich vom Aufwand her so gewaltig sind, dass sie das Risiko einfach nicht eingehen wollten, dass da auch was schief geht. Das kann man sicherlich auch verstehen. Aber insgesamt war das natürlich gerade für die Kultur und für die Kultureinrichtung schon ein ziemlich schwieriges Jahr. Und zum Glück konnten wir das auch was zumindest die städtischen Einrichtungen anbelangt, über den städtischen Haushalt ganz gut abfangen. Das betrifft ja insbesondere das Bestwarenhaus, aber auch die Veranstaltung der Kulturanstalt. Und auf der anderen Seite ist auch wieder sozusagen diese Seite von Corona, gab es natürlich auch ein großes Bedürfnis, nachdem der ärgste Lockdown beendet war, auch wieder ins Freie zu gehen. Davon hat zum Beispiel unser Zoo maßgeblich profitiert, der sowohl 2020 als auch 2021 trotz der Corona-bedingten Schließungszeiten in etwa die Besucherzahlen erreicht hat, die wir uns immer so vorstellen, also rund 100.000 Besucher hatten wir also im Zoo 20 und auch 21. Das zeigt also, wenn du ein Angebot hast, dass dir das in solchen Momenten natürlich auch zugutekommt. Also heute würde wahrscheinlich niemand mehr auf die Idee kommen, in so einer Stadt wie Aschersleben ein Zoo zu eröffnen. Aber wenn du ihn einmal hast, hast du natürlich ein kulturelles Angebot, auf das die Bevölkerung und auch die Gäste dann entsprechend zurückgreifen können. Das ist sozusagen vielleicht zu dem Kulturellen zu sagen. Und ansonsten haben es natürlich diejenigen, die die Kultur, also sozusagen die eher den produktiven Beitrag zu leisten haben, nicht nur den Veranstaltungsbeitrag, die haben natürlich wahrscheinlich noch viel mehr Probleme, aber das betrifft Aschersleben so gesehen zum Glück wenig, weil wir jetzt nicht so die Stadt sind, wo nun tausende Bands platziert sind. Die haben sicherlich noch ein bisschen schwerer, dann zu ihren Konzerten und zu ihren Veranstaltungen als solche zu kommen. Und ich hoffe, dass wir da 2022 insgesamt ein anderes Jahr erleben. Was die Bildung anbelangt, da ist Aschersleben ja wirklich ein Standort, der mit seinem herausragenden Angebot glänzt und das vielleicht noch zu wenig in der Öffentlichkeit auch deutlich macht. Insgesamt haben wir ja ungefähr 30% mehr Schüler in der Stadt, als wir selbst Kinder in dem Alter haben, was also für unser Bildungsangebot spricht. Es kommen Kinder aus 45 oder 46 Orten aus der Umgebung mit einer maximalen Entfernung, glaube ich, von 45 Kilometer. Und da muss man schon auf der einen Seite ein bisschen verrückt sein, auf der anderen Seite muss das Bildungsangebot schon ziemlich gut sein, wenn Eltern das für ihre Kinder sozusagen in Kauf nehmen. Da sind wir also sehr zufrieden drüber. Und auf der anderen Seite haben wir ja in den vergangenen Jahren sehr viel investiert, sowohl in die Kindergärten, in die staatlichen Grundschulen, in die freien Grundschulen, in die freie Olearioschule, in das Gymnasium. Also es kann niemand sagen, wir hätten ja nur sozusagen in die staatlichen oder nur in die freien Schulen, sondern wir haben da tatsächlich nach unserem Prinzip Angebot durch Vielfalt in die verschiedensten Kindertagesstätten, in die verschiedensten Schulen investiert, bis hin zu der Kreativwerkstatt auf den Westhornpark, sodass wir sagen können, dass wir tatsächlich inzwischen eine Stadt sind mit einem herausragenden bis exzellenten Bildungsangebot, das von den Kindern, die in der Stadt wohnen und auch drumherum genutzt wird. Und ich hoffe nur, dass es uns in der Zukunft gelingt, auch Eltern zu überzeugen, nicht nur das Bildungsangebot zu nutzen, sondern auch in Aschersleben zu wohnen, weil dann einfach die Wege für ihre Kinder natürlich viel kürzer sind.
Was sollte im Rückblick auf das vergangene Jahr Ihres Erachtens vielleicht noch erwähnt oder hervorgehoben werden, bevor wir uns der Zukunft zuwenden?
Im Moment, also mir fällt nur ein, an dieser Stelle auch mal Danke zu sagen, bei denjenigen, die in dieser harten Zeit dafür gesorgt haben, dass das Leben überhaupt noch aufrechterhalten werden konnte. Das sind natürlich die Beschäftigten im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern, in den Kliniken, auf den Intensivstationen, aber auch die Verkäuferin, die Kassiererin an den Supermärkten oder die Leute, die LKWs gesteuert haben, dass wir hier sozusagen ständig volle Supermärkte hatten. Das ist in Städten, wo das nicht ganz so funktioniert hat, deutlich geworden, wenn da mal irgendwas in der Kette reißt. Und dass das hier nicht passiert ist, dafür danke ich also bei all denjenigen, die dafür gesorgt haben. Bis dahin, dass ich mich bei allen Ärzten und Pflegern und Hilfskräften und in dem Zusammenhang besonders beim ASB bedanken möchte, die dafür gesorgt haben, dass unsere Impfstation im Ballhaus nach Meinung von sehr vielen organisatorisch, inhaltlich, technisch so perfekt funktioniert hat, dass wir da zumindest guten Gewissens sagen können, dass wir alles getan haben, was also Menschen möglich war, um durch diese Corona-Zeit so gut wie möglich durchzukommen. Das wollte ich auf jeden Fall an dieser Stelle mal sagen.
Vielleicht mal noch eine Frage, Herr Michelmann. Haben Sie das Gefühl, dass das Ehrenamt durch Corona aufgeblüht ist oder dass sich die Menschen stärker füreinander engagieren?
Das weiß ich nicht, weil kann sein, dass sich das an manchen Stellen anders entwickelt hat, weil dann einfach die Nachfrage kam. Also jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit allem, was Corona anbelangt und was das Impfen anbelangt und vielleicht auch was Betreuen anbelangt von Menschen, die ansonsten vereinsamen. Das kann sein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, wenn du, bleiben wir jetzt mal beim Sport, egal ob es jetzt Basketball ist, Handball oder sonst welche Hallensportarten, jetzt schon fast 2 Jahre lang deine Sportart nicht ausüben kannst, dann ist es natürlich gerade für das Ehrenamt schwer, sich immer wieder zu motivieren, zu sagen, okay, wir fangen wieder an, ja, dann ist nach einem halben Jahr wieder Pause, dann fängst du wieder an. Also von daher ist das natürlich in manchen Bereichen für das Ehrenamt auch eine ziemliche Herausforderung und ich ziehe den Hut vor denjenigen und kann sie auch nur bitten, diese Herausforderung immer wieder anzunehmen, weil die Kinder danken es ihnen auch am Ende.
Soweit also der Blick zurück in das außergewöhnliche Jahr 2021. Vieles war neu, viele Herausforderungen waren schwierig und erforderten völlig ungewohnte Lösungen und Herangehensweisen. Vielleicht sind auch viele Erfahrungen und Erkenntnisse noch länger von Bedeutung. An dieser Stelle unterbrechen wir unsere Sendung für eine kleine Pause. Wir hören uns hier gleich wieder, dann mit dem Blick nach vorn auf das neue Jahr. Bis hierher erst einmal danke fürs Zuhören. Im Studio bei uns ist Herr Andreas Michelmann, Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben. Mein Name ist Kai Menert. Wir wenden uns jetzt dem Jahr zu, das vor uns liegt. Hier hoffen wir natürlich zuerst einmal, dass sich die gesamte Entwicklung rund um Corona entspannt. Noch stecken wir hier tief in der Misere, aber unabhängig davon gibt es üblicherweise für ein neues Jahr Planungen und Überlegungen oder Vorhaben für die Stadt. Was können Sie uns hierzu jetzt schon erzählen?
Ja, wir haben ja in der Stadt Aschersleben immer die drei großen Themen in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten bewegt und das wird auch 22 so, das ist die Wirtschaft, die Bildung, der Stadtumbau und dazu kommen so als Unterthemen das Thema öffentliche Sicherheit, Gebietsänderungsverträge und dann die finanzielle Entwicklung der Stadt. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung, hatte ich vorhin schon gesagt, profitieren wir ja im Wesentlichen von dem, was wir in den 90er Jahren, in den Nullerjahren und 2010 bis 2013 investiert haben. Da freue ich mich, dass wir mit der Novotech Circular jetzt eine Firma haben, die sich da auch gut entwickelt. Und wir wollen sehen, dass wir noch diese oder jene Firma dazu ansiedeln im Industriegebiet Zornitzer Weg. Da stehen wir im Wesentlichen vor der großen Herausforderung, dass viele Firmen, die da jetzt produzieren, entweder von sich aus oder von ihren Gesellschaftern aufgefordert werden, sogenannte grüne Energie selbst zu erzeugen. Das heißt, entweder eigene Windenergieanlagen zu betreiben oder Photovoltaikanlagen oder irgend so etwas. Und da steht uns im Moment die Regionalplanung ein bisschen im Wege. Und ich kann das Land Sachsen-Anhalt nur auffordern, diese bürokratischen Hemmnisse abzubauen, weil es ist ohnehin schon kritisch genug, die notwendige Energie für die industrielle Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Und wenn die Firmen das aber selbst schon wollen und daran arbeiten, dann kann die Regionalplanung nicht der Hemmschuh sein, sondern die muss eigentlich eher sozusagen eine Schubkraft sein. Das muss also eher ein Möglichmachen sein, als ein Verhindern, wie es im Moment aussieht. Das ist also meine Aufforderung an die Landespolitik und auch eine Herausforderung, die wir jetzt hier gerade aktuell verspüren bei den Firmen, die sich bei uns entwickeln. Das nächste ist das Thema Bildung. Da geht es im Jahr 2022 vor allen Dingen darum, dass wir diese Mensa für die Grundschule Straßfurter Höhe bauen. Wir wissen ja, dass in DDR-Zeiten die Mensen meistens irgendwo im Keller oder in Kellerräumen waren. Das ist natürlich heute nicht mehr zeitgemäß und auch für Kinder alles andere als schön. Von daher haben wir uns entschieden, in der Straßfurter Höhe eine Mensa zu bauen und da hoffe ich, dass wir im Jahr 2020 da im Wesentlichen auch vorankommen. Ansonsten geht es weiter mit der Sanierung im Stephaneumhaus 2 und wir kümmern uns um das Kinderhaus Maria Montessori im Stadtpark und um die Kindertagesstätte Pünktchen. Das sind die 4 Schwerpunkte im Bildungsbereich in diesem Jahr und darüber hinaus hoffe ich, dass wir uns mit dem Landkreis verständigen können, weil beide Seiten haben großes Interesse daran, eine gemeinsame Lösung zu finden für die Burgschule und für die Luisenschule, was die Sporthalle anbelangt. Aber es braucht auch eine kleine Mensa für die Burgschule und auch vielleicht noch diesen einen oder anderen Klassenraum. Und da sind wir also in guten Gesprächen und ich hoffe, dass wir 22 dazu einer guten Lösung sowohl für die Kinder von der Burgschule als auch von der Luisenschule kommen.
Herr Michelmann, gestatten Sie mir hier eine Zwischenfrage.
Bitte.
Im Zuge der Planungen rund um die Entwicklung der Burg und der Luisenschule in Aschersleben ist mir in diesem Jahr ein Begriff untergekommen, den ich so noch nicht kannte. Das ist der Hof Juckenack. Was ist das?
Ja, das Hof Juckenack ist ja sozusagen die Vorbaustelle zu dem, worum es eigentlich geht in Aschersleben. Wir haben ja ein ziemlich mutiges und, wie ich finde, und für die Stadtentwicklung im besten Sinne ja extrem wichtiges Projekt. Das ist die Vorder- und Hinterbreite, mit dem Ziel auf der Vorder- und Hinterbreite das Amtsgericht, das ja rein formal schon seit längerem in Aschersleben ist, praktisch aber auf Aschersleben und Straßburg sich verteilt, dass das in Aschersleben zusammengefasst wird. Und zwar nicht am Stadtrand wie im Moment, sondern mitten in der Innenstadt. Das ist unser Ziel. Und dann ist natürlich damit die Frage verbunden, ja, was machst du in der Zwischenzeit mit den Parkplätzen? Und dadurch kam der Hof Juckenack ins Spiel. Das ist, wenn man das so will, schräg gegenüber von der Luisenpromenade. Unmittelbar vom Moskiewski-Platz. Da, wo diese Teppichhalle da war. Als Alternative, beziehungsweise als Ersatz für die zunächst mal auf der Vorder- und Hinterbreite wegfallenden Parkplätze. Und dann überlegst du, okay, wenn der Hof Juckenack als Parkplatz geeignet ist und an der Luisenschule eine Sporthalle fehlt und an der Burgschule auch, vielleicht kann man da also sozusagen was Gemeinsames draus entwickeln.
Und wie konkret sind die Planungen hier schon?
Naja, so konkret sind die Planungen noch nicht, aber das ist ein sehr langer Kampf, wo ich auch Herrn Görz sehr dankbar bin, dass er da über seine Funktion als Landtagsabgeordneter immer wieder an dem Thema dran geblieben ist. Wir haben unsererseits natürlich auch versucht, alles möglich zu machen, um das Land Sachsen-Anhalt letzten Endes davon zu überzeugen, dass es auch eine städtebauliche Verpflichtung des Landes gibt, wenn es um Entscheidungen geht, ob ein Gericht am Stadtrand oder in der Innenstadt angesiedelt wird. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Auch die Vertreter des Landes, also von den Finanzminister und auch die Vertreter des Justizministeriums davon zu überzeugen, dass es tatsächlich besser ist, so ein Amtsgericht mitten in die Innenstadt zu bringen, als am Stadtrand zu belassen, wo es im Moment gerade ist. Weil am Ende sind es 70 oder 80 Arbeitsplätze, die natürlich alle auch irgendwo eine Tasse Kaffee trinken und auch irgendwo ihr Mittagessen einnehmen müssen und die dann noch, wie das bei so einem Gerichtsstandort ist, auch Besucherfrequenzen mit sich bringen. Also das kann schon mal noch ein ziemlicher Magnet oder auch ein Motor für die Innenstadt werden. Und ist abgesehen natürlich auch von dem Städtebaulichen, weil die Vorder- und Hinterbreite kann natürlich auch nicht so bleiben, wie sie ist. Manche nehmen das vielleicht gar nicht mehr so wahr, aber es ist natürlich schon ein ziemlicher städtebaulicher Missstand, wenn man da mitten in der Stadt da so eine mehr oder weniger als Parkplatz genutzte Brache liegen hat. Das ist also auch städtebaulich notwendig, da was zu machen. Aber insbesondere der Effekt für die Innenstadt kann, glaube ich, für die nächsten Jahre nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und von daher hat das bei uns auch so einen hohen Stellenwert.
Also soll in absehbarer Zeit das Amtsgericht direkt auf den bisherigen Parkplatzflächen entstehen?
Direkt drauf, zwischen Vorder- und Hinterbreite auf diese große Parkfläche.
Und die Parkflächen verschwinden dann?
Naja, zum Teil entstehen die Parkflächen dann unterirdisch, als in Form einer Tiefgarage. Und zum anderen Teil sollen die eben dann am Hof Juckenack, oder es gibt vielleicht auch noch private, aber ich rede erstmal von den Sachen, wo wir uns selbst kümmern können, am Hof Juckenack dann eben neu entstehen.
Gut, jetzt sind wir etwas vom Thema abgekommen. Wir sind ja immer noch beim Ausblick auf das Jahr 2022. Was steht denn für das neue Jahr noch so alles auf dem Hausaufgabenzettel des Bürgermeisters?
Ja, der Bürgermeister möchte natürlich gerne, dass die Gebietsänderungsverträge, die zu seiner Zeit abgeschlossen wurden, im Wesentlichen auch erfüllt werden. Und dazu gehört 2022, dass wir das Dorfgemeinschaftshaus in Schackstedt ausbauen, wie wir es ja im Gebietsänderungsvertrag versprochen haben. Dass wir die Planung vorantreiben für die Wickenbreite und für den Schlosspark in Frecklehem und dass wir die alte Bahnhofstraße und die Angerstraße in Mehringen zu Ende bringen.
Mehringen wird also im neuen Jahr hier und da Baustellen erleben. Gerade eine marode Brücke hat ja in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt, da hier tatsächlich Einwohner vom Ort durch die gesperrte Brücke abgetrennt sind.
Die Brücke kommt extra, die hat nichts mit den Gebietsänderungsverträgen zu tun, aber die kommt extra und die haben wir auch finanziert. Also das Problem Wippersteg wird also auch 22 gelöst. Ich würde jetzt nur sagen, zu den Gebietsänderungsverträgen, es ist von den, glaube ich, 56 Maßnahmen, zu denen wir uns seinerzeit verpflichtet haben, sind, glaube ich, jetzt noch ganze drei dann übrig. Das ist die Brücke in Groß-Schierstedt und das sind zwei Straßen in Frecklehem, die wir jetzt noch nicht fertig haben, die auf der Prioritätenliste stehen, aber die jetzt noch nicht fertig sind. Sodass ich also guten Gewissens sagen kann, dass die Gebietsänderungsverträge, die zu meiner Zeit abgeschlossen worden sind, auch im Wesentlichen erfüllt sind, sodass mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin da mal wieder für die ganze Stadt planen kann und nicht sagen muss, ja, eigentlich gibt's wichtige Sachen, aber wir haben ja hier und da noch einen Gebietsänderungsvertrag, den wir erfüllen müssen. Das ist, glaube ich, wichtig für die Stadt Aschersleben, auch mit Blick auf ein mal wieder zu erstellendes Straßen- und Abwasserbauprogramm. Das haben wir ja in der Zeit vor den Gebietsänderungsverträgen ganz gut gemacht, dass wir den Straßenbau geschickt mit dem Bau von Wasser- und Abwasseranlagen und überhaupt von den Versorgungsleitungen kombiniert haben, dass wir die Straßen nicht dreimal aufreißen mussten. Die einzigen Kumpels, die uns da immer einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, war und ist die Deutsche Telekom. Aber das ist nun mal so, wie es ist. Haben wir im Jahr 22 vor, viel in unsere öffentliche Sicherheit zu investieren, also insbesondere in die Feuerwehr. Das betrifft auf der einen Seite die Drehleiter, die wir für die Feuerwehr Aschersleben kaufen. Nur damit die Hörer auch mal einen Begriff haben, was das kostet. Denn eine Feuerwehr kostet ungefähr 600.000 Euro. Das reine Feuerwehrauto, die sogenannte Drehleiter. Also wir sagen immer Drehleiter, das ist dieses Feuerwehrauto mit der Drehleiter oben drauf. Ist also mehr als ein Spaß. Wird mit 270.000 Euro bezuschusst, den Rest muss die Stadt aus ihrem Haushalt bestreiten. Und dazu kommt dieses mittlere Löschfahrzeug für Westdorf, die Sirenenanlagen in Aschersleben. Sie können sich ja vielleicht noch erinnern, dass im vorigen Jahr oder vor zwei Jahren das erste Mal die Sirenen getestet wurden mit dem entsprechenden Ergebnis. Wir sind also inzwischen dabei, die Sirenenanlagen in Aschersleben komplett in Ordnung zu bringen. Und dazu kommen noch Investitionen in die Feuerwehrhäuser in Ortsteil Frecklehem und in Westdorf. Also von daher ganz ordentliche Investitionen auch in das, was man so öffentliche Sicherheit nennen kann. Und dazu kommen, was die Infrastrukturmaßnahmen anbelangt, die Investitionen in die Brücken in Drohndorf. Sie können sich erinnern an die Familie, die da so ein bisschen abgehängt war, was die Müllabfuhr und sowas anbelangt. Da gibt's also die entsprechenden Investitionen in Drohndorf, im Fabrikhof in Schackenthal und die Mühlgrabenbrücke in Kleinschirstedt. Das sind also insgesamt vier Brücken, die 2022 in Angriff genommen werden. Und dazu kommen dann noch sowas wie Straßenbeleuchtung in der Tollerstraße, in der Zillestraße, in der Zetkinstraße und in der Kollwitzstraße. Also auch eine ganze Reihe von Infrastrukturmaßnahmen. Und das alles ohne weitere Kredite aufzunehmen. Das heißt, die Stadt Aschersleben hat von 2014 bis heute ihren Schuldenstand von 80 Millionen auf 52 Millionen senken können. Also in 7 Jahren 28 Millionen Euro Schulden abgebaut. Das ist, glaube ich, ganz ordentlich. Das ist ungefähr ein Drittel des Schuldenstandes. Das heißt, wenn die Stadt noch zweimal solche Sprünge macht, dann ist sie schuldenfrei. Ich glaube, ganz so müssen wir das jetzt praktisch den Nachfolger nicht aufbürden. Aber zumindest bis 27 sollte und muss die Stadt ja auch laut Verträgen dabei bleiben, keine weiteren Kredite aufzunehmen und stattdessen die Schulden immer weiter abzubauen. Und dann sind wir auch wieder trotz Gartenschau und internationaler Baustellung dieser Investitionen, die wir damals gebracht haben, dann bei dem Schuldenstand, wie er allgemein üblich ist, für Städte unserer Größenordnung. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn wir von Nachhaltigkeit und von Bewegungsspielräumen in der Zukunft reden.
Herr Michelmann, jetzt wenden wir uns dem Kulturleben in Aschersleben im kommenden Jahr zu. Das wird jetzt sicher auch etwas gewagt, sozusagen ein Blick in die Glaskugel. Aber wie wird sich das kulturelle Leben im neuen Jahr nach Ihrer Meinung in Aschersleben entwickeln?
Mein Eindruck ist, dass wir leider mit Corona noch nicht durch sind und dass es auch für den Anfang des Jahres 22 schwer sein wird, große Veranstaltungen in Innenräumen durchzuführen. Wir haben ja diese 2G-Regel eingeführt bei allem, was mehr als 100 Besucher umfasst. Und ich weiß nicht, ob wir das in nächster Zeit noch verschärfen müssen oder ob die Zahlen zum Glück wieder etwas nach unten gehen. Auf der anderen Seite sind wir dabei, das, womit wir ja schon in der Vergangenheit gepunktet haben, auch weiter auszubauen. Das heißt, es wird Investitionen im Zoo geben, Stück für Stück, dann aber auch zunehmend. Wir haben ja auch beschlossen, dass die Aschersleber Kulturanstalt einen höheren Zuschuss bekommt, als es in der Vergangenheit der Fall war. Wenn wir ehrlich sind, wir haben die Aschersleber Kulturanstalt ja unmittelbar nach der Gartenschau gegründet mit gegriffenen 50.000 Euro Zuschuss für Investitionen. Und jetzt ist der Zuschuss so hoch, dass die Abschreibung erwirtschaftet werden können. Und wenn dazu noch Zuschüsse von der Stadt Aschersleben kommen, gezielt für Investitionen, dann können wir also auch nicht nur den Stand halten, was ja in den vergangenen Jahren schwierig war bei den 50.000 Euro, sondern tatsächlich die Anlagen so Stück für Stück ausbauen. Insgesamt hatte ja der Zoodirektor, der Herr Beck, vorgestellt, dass es nach seiner Berechnung ungefähr 12 Millionen bedarf, um den Zoo in den Zustand zu versetzen, den er sich wünscht. Inwieweit der Stadtrat diesen Wünschen nachkommt, das wird man sehen. Aber auf jeden Fall ist die Stadt gut beraten, wenn sie schon einen Zoo hat und ihn auch halten will, dann auch in den Zoo entsprechend zu investieren, damit er sicher bleibt und auf der anderen Seite natürlich auch attraktiv ist, sodass auch möglichst viele Menschen aus der Stadt und von außerhalb diesen Zoo dann besuchen. Das wird, glaube ich, der absolute Investitionsschwerpunkt sein. Und dann sind wir ja mitten dabei, unsere Kulturhäuser auch einigermaßen Corona- oder pandemiefest zu machen. Das heißt, es gibt ja eine entsprechende Belüftungsanlage inzwischen, oder die ist gerade mitten im Bau in der Hobelei. Und es gibt inzwischen auch Untersuchungen, inwieweit wir auch das Besthornhaus sozusagen Corona-fester machen können mit entsprechenden Belüftungsanlagen, sodass eine weitere Welle oder vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder so eine Art Pandemie, sodass wir da besser gerüstet sind, als wir das 2019 oder 2020 sein konnten. Das vielleicht dazu. Und dann hoffen wir natürlich, dass über den Sommer, wie in den vergangenen Jahren, das Kulturleben im Freien sowieso möglich sein wird. Da gibt es ja auch schon eine feste Zusage von Herrn Sporreiter, was das Askania Pferdefestival anbelangt. Es wird sicherlich auch wieder die Veranstaltung im Stadtpark geben, die Lebensartmesse. Und diese oder jene Veranstaltung, die wir so auf der Herrenbreite kennen, wird es also auch wieder geben. Da sehe ich persönlich auch nicht so die großen Schwierigkeiten. Mit Blick auf das Jahr 2022 wird spannend sein, wie wir dann sozusagen in den Herbst wieder reinkommen. Ob es eben durch Immunisierung, also durch Impfen oder dadurch, dass vielleicht doch dieser oder jener, weil er inzwischen genesen ist, nicht mehr so von der Corona betroffen ist, wie das im Jahr 21 der Fall war. In jedem Fall muss das Ziel sein, dass in 22 das Kulturleben wieder, soweit es irgend möglich ist, auch normal stattfinden kann.
Also, dass das Kulturleben wieder in ruhiges Fahrwasser kommt.
Ja, das hoffen wir. Also, das denke ich mal, das wollen auch alle, dass sowas wie das Kabarettfestival wieder normal stattfinden kann und diese oder jene Veranstaltung, die wir vom Besthornhaus kennen oder auch gerade für die jungen Leute, haben wir ja seinerzeit die alte Hobelei umgebaut und dass die tatsächlich auch wieder für Diskotheken und für Tanz genutzt werden kann.
Herr Michelmann, jetzt kommen wir noch zu einem besonderen Thema und zwar sind Sie nunmehr nahezu 28 Jahre im Amt. Ich habe dazu mal etwas recherchiert. Sie sind zumindest in den letzten Jahrhunderten damit der Bürgermeister mit der drittlängsten Amtszeit in Aschersleben. Es gab lediglich einen Herrn Pflaume mit wenigen Tagen längerer Dienstzeit und einen Herrn Michaelis, der von 1881 an sogar 3 Jahre länger Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben war. Aber Sie können eben nach so einer langen Dienstzeit auch gut zurückschauen auf die Entwicklung der Stadt Aschersleben in den letzten 3 Jahrzehnten. Wie würden Sie denn rückblickend die Entwicklung der Stadt beurteilen?
Ja, der Beginn 1994 war ja in meiner Zeit, ich sag mal im Grunde genommen mit einer großen Klappe, zu sagen, ich mache das besser, ohne dass ich eigentlich genau wusste, wie. Und war natürlich auch geprägt durch eine Zeit mit einer heute kaum noch vorstellbaren, gigantisch hohen Arbeitslosigkeit. Wir haben ja offiziell von 25% Arbeitslosigkeit gesprochen, real waren es 42%. Das sind ja Zahlen, die sich heute kaum noch jemand vorstellen kann. Und von daher war das natürlich am Anfang unser Ziel, in erster Linie in die Wirtschaft zu investieren, dass hier auch wieder Arbeitsplätze entstehen. Natürlich am Ende auch Steuern, aber vor allen Dingen erstmal Arbeitsplätze, um die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Das ist uns, sagen verschiedene, insbesondere in den 90er Jahren sehr gut gelungen. Ja, da hatten wir auch mit Dirk Lindemann einen ziemlich quirligen Wirtschaftsförderer. Und die Stadt Aschersleben hat auch bei allen Auseinandersetzungen, die es immer mal wieder gab, nie darüber diskutiert, wenn es um Investitionen im Gewerbegebiet ging. Und nicht umsonst haben wir das Gewerbegebiet ja 3-mal zu 100% gefüllt, immer wieder erweitert. Jetzt mit der 4. Erweiterung Industriegebiet Zornitzer Weg. Also Anfang der 90er Jahre ging es vor allen Dingen um das Thema Arbeitsplätze zu schaffen, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Mit der Zielstellung, die, glaube ich, für westdeutsche Städte gar nicht denkbar sind, mal unter 10% zu kommen. Das haben wir inzwischen geschafft. Ich glaube, wir liegen inzwischen so bei 8 oder 9%. Also haben für Städte in Deutschland noch etwas höhere, aber doch inzwischen weitestgehend normale Arbeitslosigkeit, sodass man sagen kann, dieses Ziel ist inzwischen erreicht. Das nächste Ziel war dann so ab 2000, 2001, Aschersleben zum Bildungsstandort zu machen. Das war natürlich ein ziemlich dickes Brett. Und wir haben angefangen mit dem Gedanken, dass es keinen besseren Träger von Kindertagesstätten gäbe als ostdeutsche Kommunen, weil wir meinten, wir sind da eben erfahren genug, bis wir eben gemerkt haben, dass wir uns durch die zurückgehenden Kinderzahlen so sehr mit uns selbst beschäftigt haben, dass es am Ende besser war zu sagen, wir machen da einen klaren Schnitt, geben die Kindertagesstätten in freie Trägerschaft, nicht um Geld zu sparen, sondern einfach, um über die Vielfalt und den Wettbewerb wieder eine Qualitätssteigerung hinzubekommen. Das haben wir auch bei den Kindertagesstätten geschafft. Die Eltern haben auch relativ zügig sich dann entschieden, nicht nur nach dem Prinzip kurze Beine, kurze Wege, sondern mehr oder weniger jeder nach seiner Fassung. Also manche haben sich dann für einen christlichen Kindergarten entschieden, andere für einen, wo es mehr um Kultur ging, wieder andere mehr für Montessori und so weiter und so fort. Jedenfalls haben wir da ein ziemliches Spektrum und haben diesen Prozess dann fortgesetzt bei den Grundschulen, haben ja von 6 Grundschulen 3 physisch geschlossen und auch abgerissen, gleichzeitig 2 neue Schulen gebaut im Westernpark, die christliche Grundschule und die Montessori-Schule, und haben dann bei den weiterführenden Schulen auch auf dem Westernpark die Adam-Olejage-Schule, also das umgebaut zu einem Komplex, in dem dann die Adam-Olejage-Schule ihren Platz gefunden hat, sodass wir da inzwischen mit der Olejage-Schule, mit der Burgschule, mit der Gemeinschaftsschule Albert Schweitzer und mit dem Stephaneum 4 weiterführende Schulen haben, die jeweils ein spezifisches Angebot haben und die damit auch untereinander im Wettbewerb stehen, was wir durchaus in Ordnung finden, und haben dann on the top, wie man so sagt, da noch die Kreativwerkstatt im Westernpark oben drauf gesetzt mit Angeboten für Kinder vom Kindergarten bis zum Gymnasium, sowohl im künstlerischen als auch im naturwissenschaftlichen Bereich. Und das ist ein Angebot, um das uns inzwischen tatsächlich auch größere Städte beneiden. Das ist also in Ordnung, was da dann passiert ist, so ab 2000, hat aber dann wirklich ungefähr 15, 16 Jahre gedauert, bis wir das Ziel dann erreicht haben. Und dann hat uns ungefähr parallel das Thema demografischer Wandel erreicht, das heißt eine immer älter werdende und immer kleiner werdende Bevölkerung. Damit umzugehen, das erstmal zu akzeptieren, war nicht so einfach, weil du versuchst ja am Anfang da immer erstmal noch dagegen zu halten und das zu akzeptieren und dann damit umzugehen, das war so eine Aufgabe, die hat sich so ab 2002, 2003 gestellt, und der haben wir uns in den vergangenen Jahren auch intensiv zugewandt. Das hieß also nach unserem Prinzip die Innenstadt zu stärken, hieß also auf der anderen Seite auch tatsächlich erstmal Plattenbauten am Stadtrand abzureißen. Das heißt, wir haben uns ja von den Wohnungen, die zuletzt entstanden sind, weil sie natürlich meistens an der Peripherie der Stadt entstanden sind, und um auch zu vermeiden, dass es da zu Entmischungen oder auch zu so einer Art Ghettoisierung kommt, haben wir uns da vom großen Teil dieser Plattenbauten auch getrennt, haben gleichzeitig in die Innenstadt investiert. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur die Stadt als solche, sondern die Wohnungsunternehmen, sowohl die AGW als auch die Genossenschaft, als auch die Privaten, unterstützt durch die verschiedenen Städtebauprogramme, die wir hier mit einsetzen konnten, städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtsanierung und so weiter, Stadtumbau Ost und was es da immer alles so gibt. Das haben wir auch über die Jahrzehnte durchgehalten, und das sieht man der Stadt inzwischen auch an. Und dazu kam dann noch im Jahr 2008 bis 2010, wenn man mal die Investitionsjahre nimmt, die Landesgartenschau 2010 und die internationale Baustellung 2010, für die wir ja insgesamt rund 40 Millionen investiert haben. Davon die Hälfte Förderung, die andere Hälfte haben wir im Wesentlichen über Kredite finanziert. Das war mutig von der Stadt zu der Zeit, hat aber nach meiner Meinung den wirklich größten Schub ausgelöst und hat auch zu dem geführt, was wir wollten, dass nämlich die Aschersleber, die zu Beginn der 90er Jahre alles andere als stolz waren auf ihre Stadt, zunehmend, und das vor allen Dingen, wie ich das so mitbekommen habe, auch durch die Besucher mitbekommen haben, in welch schöner Stadt sie eigentlich leben, und hat dann letzten Endes auch dazu geführt, was wir wie gesagt auch wollten, dass die Aschersleber wieder stolz sind auf ihre eigene Stadt. So, und das war verbunden natürlich mit einer ziemlich kräftigen Kreditaufnahme und mit einem ziemlich hohen Schuldenstand. Der lag bei 80 Millionen. Und von daher war vielleicht etwas unbemerkt von der Öffentlichkeit intern mein fast größtes Ziel, diesen Schuldenstand so stark wie möglich wieder abzubauen. Und das haben wir geschafft, indem wir in den vergangenen 7 Jahren tatsächlich von 80 Millionen auf 52 Millionen wieder runtergegangen sind, sodass ich da meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin auch in dem Bereich wieder mehr Bewegungsspielraum zur Verfügung stellen kann und einen Haushalt, der in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ist, sodass man das also guten Gewissens ich dann auch Übergabe nennen kann.
Wie würden Sie heute die Stadt Aschersleben beschreiben?
Ich würde sagen, Aschersleben ist heute wieder eine lebenswerte Stadt mit einem gesunden, auch lebenstüchtigen Innenstadtkern und einer gleichzeitig florierenden Industrie im Industrie- und Gewerbegebiet, die sowohl von der Lebensqualität, insbesondere vom Bildungsangebot her, es mit jeder Stadt in Deutschland aufnehmen kann und vor der, wenn in den nächsten Jahren auch kluge Entscheidungen getroffen werden und teilweise auch mutige, die Stadt da im Ensemble der mittelgroßen Städte sehr gut mitspielen kann.
Herr Michelmann, ich bedanke mich für Ihre Zeit. Absehbar war dies ja nun unser letztes Neujahresgespräch mit Ihnen als Oberhaupt der Stadt Aschersleben. Zukünftig wollen Sie sich dann noch mehr um Ihre zweite Karriere als Oberhaupt des Deutschen Handballbundes kümmern. Dann werden wir hier also bei den zukünftigen Studiobesuchen deutlich sportlichere Interviews führen. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2022 und vor allem durchweg beste Gesundheit. Liebe Hörer, soweit unser Neujahresgespräch mit Herrn Andreas Michelmann, dem Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben. Ich hoffe, Sie haben das Gespräch als interessant empfunden und verabschiede mich aus diesem Neujahresgespräch bei Ihnen. Mein Name ist Kai Mehnert.